Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des New Leadership Podcasts und heute geht es um das Thema Kulturarbeit. Unser heutiger Gast studierte sowohl an der Universität Duisburg-Essen als auch an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern-Landau, wo sie ihren Master in Personalentwicklung absolvierte. Zunächst bei der Nürnberger Versicherungsgruppe beschäftigt, ist sie jetzt seit mehreren Jahren Abteilungsleiterin in der Personalentwicklung bei der Swiss Life AG. Und in dieser Position befähigt sie Mitarbeitende dazu, ihre Aufgaben erfolgreich und effizient zu meistern, sei es in ihren aktuellen Tätigkeitsbereichen oder auch bei neuen Herausforderungen. Und wir haben uns in den letzten Jahren kennengelernt im Rahmen der Zusammenarbeit zur Kultur- und Führungskräfteentwicklung. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Sandrina Hübner.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
Ja, Sandrina, wir sprechen ja heute über deine Arbeit, wenn es darum geht, auch Kultur- und Führungskräftearbeit zu prägen. Das Programm, wo wir auch gemeinsam bei Swiss Life Deutschland zusammengearbeitet haben, hatte ja den Titel Abenteuerreise Zukunft. Ich finde das einen schönen Titel, weil ja im Prinzip, finde ich, dieses Muster, diesen Archetypen der Heldenreise ganz spannend. Wir sind ja immer alle irgendwo auf einer Heldenreise unterwegs und ich frage auch immer am Anfang ganz gern, was war denn so deine persönliche Reise? Also wie bist du eigentlich da gelandet, wo du jetzt bist bei der Swiss Life Deutschland? Was hat dich da hingeführt?
Gute Frage. Ich würde es wahrscheinlich nicht als Heldenreise betiteln, aber...
Erinnerst du dich noch,
ja, ich erinnere mich. Genau. Also ich glaube, was ich ganz klar sagen kann, das war jetzt nicht so ein total klassischer Lebenslauf. Also ich habe nicht gedacht, ach, Personalentwicklung, das will ich machen und genau da führt mein Weg hin, sondern tatsächlich bin ich mal ganz woanders gestartet, habe früher im Medienbereich gearbeitet, hatte auch mein erstes Studium in die Richtung gemacht. Und bin dann irgendwie in der Presseabteilung eingestiegen und habe dann die Möglichkeit gehabt, intern als Trainerin tätig zu sein. Und das hat mir so viel Freude gemacht, das hätte ich nie gedacht vorher, dass ich dann tatsächlich das ganz gewählt habe und erst fachliche Trainings gemacht habe, hauptsächlich für den Vertrieb. Und dann aber gemerkt habe, naja, fachlich finde ich cool, aber... Es gibt noch spannendere Themen wie Sozialpersönlichkeitskompetenz und so weiter und habe mich dann eben, ja, dann eben auch nochmal über den Master weiter qualifiziert und bin in die interne Personalentwicklung gewechselt und dann eben auch irgendwann zu Swiss Life in München gegangen und würde mal sagen, also ich bin jetzt seit 7 Jahren, 7,5 Jahren dabei. Ja, und darf jetzt seit 3,5 Jahren auch das Team leiten in der Personalentwicklung. Ja, und würde sagen, ich bin so ein Stück weit angekommen. Sowohl in der Tätigkeit als auch im Unternehmen tatsächlich.
Ja, das ist doch auf jeden Fall toll, wenn man mal das Gefühl hat, wo angekommen zu sein. Gerade in der heutigen Zeit habe ich nicht den Eindruck, dass es allen so geht, ne? Und viele auf der Suche sind. Was macht denn dir an deinem Job am meisten Spaß? Was ist das, was dich morgens so motiviert, wenn du aufstehst?
Ja, mich bereichert das total. Es ist echt meine Leidenschaft, Menschen weiterzuentwickeln und dabei irgendwie zu begleiten. Und ja, als Personalentwicklerin oder Leiterin Personalentwicklung kann ich das natürlich für Menschen machen, für Teams und für die gesamte Organisation. Also wirklich bei der Entwicklung zu unterstützen, zu begleiten und es ist Wahnsinn, finde ich immer wieder, wenn nach einem Training oder nach auch Feedbackgesprächen oder ähnlichen jemand wirklich vor dir sitzt und sagt, boah, das hat mich jetzt richtig weitergebracht. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also das ist echt meine Leidenschaft.
Also das ist so für dich deine Nahrung, wenn Leute neue Erkenntnisse haben und so Wow-Erlebnisse und du konntest da einen Beitrag zu leisten.
Und auch so einen inneren Wachstum, ne? Mhm. Also wenn man in irgendeiner Weise so einen Entwicklungswachstumsprozess mit anstoßen dürfte und jemand da echt was für sich mitnimmt, das bereichert mich.
Ja, und wir reden ja jetzt heute über ein relativ dickes Brett, sage ich jetzt mal, weil es gibt ja einerseits so die persönliche Entwicklung und da natürlich auch, finde ich, sehr, sehr spannend, wenn ich so meine Töchter in der Schule begleite und andere sehe, dass wir in Deutschland ja eine sehr starke fachliche und inhaltliche Entwicklung haben, aber viele Leute dann tatsächlich das erste Mal im Berufskontext sowas wie Persönlichkeitsentwicklung machen, an ihren persönlichen Kompetenzen arbeiten. Aber wir reden ja heute noch über Unternehmenskultur. Das ist ja natürlich noch viel umfassender, weil da geht es ja nicht darum, Einzelne weiterzuentwickeln, sondern so ein ganzes, komplexes Unternehmen mit all seinen verschiedenen Facetten und Bereichen und Abteilungen irgendwo in eine bestimmte Richtung zu prägen. Und deshalb auch gleich meine erste Frage. Also wie prägt man denn eigentlich sowas wie eine Unternehmenskultur und welche Rolle spielt Führung dabei?
Wie prägt man eine Unternehmenskultur? Das ist auf jeden Fall eine komplexe Herausforderung, würde ich sagen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Kulturarbeit ist wie Pudding an die Wand zu nageln. Ne? Da ist zum Teil auf jeden Fall was dran. Ich kann auf jeden Fall sagen, wie wir es bei uns machen. Wir prägen Kulturarbeit sehr stark eben über die Führungskräfte, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast. Wir haben den tiefen Belief, dass wirklich Führungskräfte oder die Führung der Dreh- und Angelpunkt jeder Kulturarbeit ist. Weil, wenn ich als Führungskraft eine gewisse Kultur vorlebe und lebe und danach auch meine Mitarbeitenden ein Stück weit entwickle oder dahin begleite, und das wirklich so ja einfach vorgelebt wird, dann haben wir die Erfahrung gemacht, ist das ein wirklich immenser Effekt, der auf alle dann Auswirkungen hat. Ja. Und deswegen gehen wir unsere Kulturarbeit tatsächlich über Führungskräfteentwicklung an. Also das steht für uns ganz stark im Zusammenhang.
Das war ja auch dann ganz spannend, das haben wir auch in der Zusammenarbeit gemerkt. Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit unserem Ansatz oder auch neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Menschen in Gemeinschaften oft auch unterbewusst ihr ganzes Verhalten sehr stark an dem Verhalten der Leitfiguren, der Führungsfiguren ausrichten, ob man das jetzt möchte oder nicht. Das sind einfach tief neuronal verankerte Prozesse, dass Menschen, die eine Führungsrolle haben, dann eben doch auch eine Signalwirkung haben. Und von daher, denke ich, passt ja eure Philosophie auch ganz gut zu dem, was Wissenschaftler da festgestellt haben. Was zeichnet denn für dich eine gute Unternehmenskultur aus? Also was macht denn sowas greifbar wie eine Unternehmenskultur?
Ich glaube, das kann jeder für sich wahrscheinlich am besten ganz gut beantworten. Wir gehen ja alle jeden Tag irgendwie zur Arbeit und ganz grob zusammengefasst würde ich sagen, eine gute Unternehmenskultur ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich selbst sein darf, an dem ich gewertschätzt werde, gesehen werde und eben auch da mein Beitrag klar ist, den ich leiste und den ich einbringe und der auch gesehen wird, das würde ich mal so grundsätzlich sagen. Also es ist die Art und Weise der Zusammenarbeit und dass die wirklich gleichzeitig eben auch auf Vertrauen basiert, dass man sich Feedback geben kann. Eine offene Feedback-Kultur zählt da sicher mit rein.
Und das ist ja in eurem Unternehmen auch ganz spannend gewesen, weil das ist ja aus zwei unterschiedlichen Unternehmen auch entstanden. Ich glaube, vor so gut 10 Jahren oder sowas. Ne? Gibt auch diese zwei Standorte, Hannover und München. Und da waren ja auch, glaube ich, sehr unterschiedliche Kulturen. Ne? Was würdest du sagen, wie hat sich die Kulturarbeit bei der Swiss Life da dargestellt?
Ja, ganz genau. Das waren sehr unterschiedliche Kulturen. Ich glaube, wer klassisch Hannoveraner und Münchner kennt, der würde schon sagen, schon allein die Orte, wo die Leute herkommen, haben unterschiedliche Kulturen. Plus dann eben noch...
Sprachen auch, unterschiedliche Sprachen, muss man sagen.
Allerdings. plus dann wirklich, was ja damals passiert ist, ist, dass am Münchner Standort klassisch Versicherungsbusiness ist, also wirklich ein Versicherungsunternehmen sitzt und Hannoveraner Standort eine Servicezentrale für die Endkundenvertriebe ist, also wirklich, wo der Vertrieb serviciert wird. Das heißt, ja, da sind ganz unterschiedliche Kulturen zusammengetroffen, auch was zum Beispiel Arbeitszeiten anging. Ne? Also in Hannover ist es klassisch, die Servicezeit geht halt bis 18 Uhr, weil der Vertrieb braucht Unterstützung, wenn er beim Kunden am Nachmittag sitzt. Mhm. Und in München, beziehungsweise Garching bei München sitzen wir ja, da kann das auch mal passieren, dass ich früher anfange und früher aufhöre, weil da bin ich eben nicht an den Vertrieb und an den Kunden so stark gebunden. Und das waren ganz unterschiedliche Kulturen auch insgesamt eben vom Aufbau her. plus noch die örtlichen Unterschiede.
Und ich meine, die eine Firma kam ja auch eben sehr stark aus dieser Vertriebskultur her. Ne? Vertrieb hat ja auch, glaube ich, eine sehr starke Denke und dann ist man sehr zielorientiert und wettbewerbsorientiert und das andere ist eher so Asset Management gewesen, eher so eine verwaltende Tätigkeit. Das hat ja wahrscheinlich auch vom Mindset teilweise noch Unterschiede gegeben, oder wie würdest du das?
Genau, in Hannover ganz klar sehr stark vertriebsorientierte Denke und auch sehr schnelllebig in allem, was Hannover macht. Also sehr flexibel, schnell, gehen schneller Projekte an, führen dann vielleicht auch nicht jedes Ganze zum Ende, aber sind irgendwie stark in der Umsetzung, so würde ich es beschreiben, und sehr schnell einfach. Und in Garching ist natürlich klassisches Versicherungsbusiness, das heißt sehr, sehr risikoavers auch unterwegs, was ja auch sein muss, und mit viel planerischem Vorlauf. Natürlich gilt das jetzt alles immer nicht für jeden Einzelnen, aber wenn man so grundsätzlich drauf guckt, welche Personen arbeiten oder wie arbeitet ein Versicherer, dann ja, ist das mit mehr Vorlauf als der Vertrieb, der halt sagt, oh, jetzt müssen wir uns aber schnell dem Kunden anpassen und schnell was verändern. So kann man es vielleicht zusammenfassen, genau. Und da sind wirklich völlig verschiedene Kulturen aufeinander geknallt.
Und 2015, da waren auch die beiden Geschäftsmodelle irgendwie gar nicht so erfolgreich. Ne? Da gab es auch wirtschaftlich tatsächlich eine Krise. Und ihr habt es ja tatsächlich bewiesen bei der Swiss Life Deutschland, und das finde ich wirklich auch faszinierend, dass eine systematische und konsequente Kulturarbeit eben ja auch tatsächlich ein Treiber für wirtschaftlichen Erfolg sein kann. Also ihr wart jetzt in den letzten Jahren ja sehr erfolgreich, nicht nur wirtschaftlich. Ich fand es auch total beeindruckend, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass ihr auch viele Neukunden gewinnen konntet, gerade im Segment der jungen Menschen, dass ihr die Corona-Krise auch echt gut genutzt habt, um Neukunden zu gewinnen, während andere Unternehmen da erstmal mit sich selbst beschäftigt waren. 2 Jahre habt ihr da, finde ich, sehr schnell auch agiert. Und ja, wie erklärst du dir das? Oder wie seid ihr das angegangen, dass das so funktionieren konnte aus einer schwierigen, auch wirtschaftlichen Situation, in der 2 sehr unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, Standorten und Kulturen plötzlich zusammenarbeiten, da jetzt zu so einer positiven Entwicklung es zu schaffen?
Ich würde tatsächlich sagen, das ist, also damals, genau wie du sagst, in 2015 ist der Kulturprozess gestartet, unser erster wirklich großer Kulturprozess. Und Treiber war damals tatsächlich, dass wir finanziell nicht erfolgreich waren. Und das war ganz viel, lag das eben mit auch daran, dass eher ein Gegeneinanderarbeiten stattgefunden hat, als ein echtes Miteinander oder sogar Füreinanderarbeiten. Und der damalige CEO war glücklicherweise tatsächlich der festen Überzeugung, wir müssen an unserer Kultur arbeiten. Wir können gut Strategien machen, wir können gut Pläne machen, wir sind super gut auf dieser wirtschaftlichen, strategischen Seite, aber wir müssen auf unsere Zusammenarbeit gucken. Nur dann können wir wirklich erfolgreich sein. Und das tatsächlich, also das glaube ich, war auch einer der Erfolgsfaktoren mit, wenn das Top-Management da extrem hintersteht und wirklich sagt, wir müssen an unserer Zusammenarbeit, an unserem Verhalten etwas verändern, damit wir nachher erfolgreich sind. Genau, und der hat sich das wirklich zum Auftrag gemacht und das muss man sagen, auch gegen alle Widerstände. Mhm. Gerade wenn es finanziell nicht so gut aussieht, dann zu sagen, jetzt beschäftigen wir uns aber mit uns, mit unserem Verhalten, damit wie wir besser zusammenarbeiten. Da gab es natürlich wirklich viel Widerstand, weil alle gesagt haben, jetzt soll ich auch noch Zeit in irgendwelche Trainings investieren. Ne? Und ich glaube, was einfach sehr erfolgreich war, ist zum einen, wie schon gesagt, dieser tiefe Belief des Top-Managements, was dahinter stand und gesagt hat, das ist jetzt der richtige Weg. Mhm. Und dann, was wir ja gemacht haben in dieser Kulturreise, ist, dass wir unsere F1-Führungskräfte, also die unter der Geschäftsleitung, ausgebildet haben zu Trainern. Also wir haben die nicht nur in Schulungen geschickt, sondern wir haben sie in Train the Trainer geschickt, wo sie sich mit verschiedenen Modellen, psychologischen Modellen auseinandergesetzt haben, die unser wo es darum ging, wo kommt eigentlich unser Verhalten her? Und wie kann man sich vielleicht auch anders verhalten in bestimmten Situationen? Und wir haben, wie gesagt, die zu Trainern ausbilden lassen, weil danach die F1-Führungskräfte die Aufgabe hatten, genau das an ihre Führungskräfte weiter zu vermitteln.
Das finde ich einen sehr klugen Kniff von euch, ne? Weil wer sich so ein bisschen mit Lernen, Verhaltenslernen beschäftigt, der weiß ja, wenn man was selber erklären muss, dann verinnerlicht man die Inhalte auch viel, viel besser. Also das ist ja ein Faktor 10 vom Auswendiglernen, sage ich jetzt mal, weil man sie eben auch erklären und plausibel erklären muss. Und außerdem, wenn wir wieder zurückkommen, dass Menschen sich, also dass Kultur durch das Verhalten der eigentlich der wesentlichen Führungsfiguren geprägt wird, dann glaube ich, kann das auch echt eine gute Erklärung sein, was du sagst, weil ich das eben häufig beobachte bei Unternehmen. Da gibt es das Top-Management und das sagt, naja, die anderen sollen mal Kulturarbeit machen oder es gibt irgendeinen Bereich, der dann so mehr oder weniger losgelöst dann versucht, Kultur zu prägen und Initiativen zu machen und irgendwie Diskussionsforen initiiert. Aber wenn das Top-Management das nicht zu seiner eigenen Geschichte macht, dann ist es halt in der Wahrnehmung der Mitarbeitenden nicht die Hauptsache, sondern irgendeine Nebensache, die man halt macht, wenn man da Zeit zu hat, ne? Was ja im Wirtschaftsleben nicht so häufig der Fall ist. Also von daher, das finde ich echt, echt super vom Angang her. Ne?
Genau, und das war tatsächlich ja auch ein super Erfolg. Also wir haben eben dadurch es geschafft, dass unsere Kultur sich verbessert hat, unsere Zusammenarbeit hat sich verbessert. Und die Idee dahinter ist ja, wenn sich die Zusammenarbeit verbessert und ich mich wieder gut fühle in meinem Arbeitskontext, dann bin ich auch besser drauf, dann bringe ich bessere Ideen ein, dann können wir anders partizipieren, wenn es um Entscheidungen geht, treffen vielleicht auch bessere Entscheidungen als vorher. Und es wirkt sich natürlich auch auf den Kunden aus. Also wenn eine Kultur innerhalb eines Unternehmens gut ist, spürt der Kunde das nach außen auch. Und das alles gemeinsam hat dann wahrscheinlich zu dem wirtschaftlichen Erfolg geführt. Also auf jeden Fall waren wir dann wirtschaftlich erfolgreich. Ne? Mhm. Es braucht sicher nicht nur Kultur, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das ist auch so. Hätten wir jetzt die schlechtesten Produkte, hätte es sicher auch nicht geklappt. Aber es braucht eben auch die Kultur. Und das war ganz klar, also unsere Erfolgsgeschichte, das ist so. Und es braucht natürlich den Mut, da auch für einzustehen, weil das waren nachher wirklich, uns ging es finanziell nicht so gut und das Top-Management ist erstmal in fünftägige Trainings gegangen, hat sich selbst zu Trainern ausbilden lassen und hat dann nochmal Trainings mit ihren Führungskräften gemacht. Also den Mut muss man natürlich auch haben, so viel Trainingszeit gerade bei Führungskräften zu investieren. Ne?
Total. Muss ich sagen, finde ich auch wirklich bewundernswert. Ne? Also man braucht ja dann auch irgendwie die innere Ruhe, dass man sich darauf auch einlassen kann. Und das fällt ja vielen Menschen in Top-Positionen schwer, gerade wenn die Zahlen nicht so stimmen, dass sie überhaupt so die innere Muße haben, sich dann auf solche Themen auszurichten und das eben dann sogar noch zu erlernen. Und ihr macht das ja jetzt schon tatsächlich dann seit 8 Jahren, die Kulturarbeit, ne? Und habt ihr dann auch nach Corona irgendwie so das Gefühl gehabt, dass da auch nochmal ein neuer Wind notwendig ist und dass gerade durch diese Entfremdung, die es während der Corona, während des Shutdown gab, das Thema Vertrauen und Eigenverantwortung mal im Vordergrund stehen sollte. Was war denn jetzt in der letzten Etappe der Abenteuerreise, was waren da so besondere Elemente, die dir gut gefallen haben oder wo du das Gefühl hast, da haben wir die Kultur auch tatsächlich wieder mal weiter geprägt und vorangebracht?
Also ich glaube, was erstmal ja wirklich toll war, wir sind ja, wie gesagt, 2015 mit der Kulturinitiative gestartet, mit unserer Kulturentwicklung und hatten ja dann auch wirtschaftlichen Erfolg, haben dann jährlich eine Leadership Journey auch gemacht, wo wir Führungskräfte weiterentwickelt haben. Und dann kam so ein ganz großer Wunsch, gar nicht von uns, sondern von den Führungskräften direkt. Also die Führungskräfte haben dann gesagt, wir möchten gerade jetzt in dieser Corona-hybriden New Normal, keine Ahnung, welche Schlagwörter uns noch einfallen, agilen Zeit.
Dieser VUCA-Welt.
Genau. Da ist es uns wichtig, nochmal auf das Thema Kultur mehr zu fokussieren und wieder etwas Ähnliches zu machen, wie wir 2015 gemacht haben. Nicht von den inhaltlichen Themen genau gleich, aber vom Ablauf her. Wir möchten mit dem Menschen stark in Kontakt kommen und wir möchten nochmal so etwas machen. Also das ist natürlich auch ein toller Effekt, ja, dass Führungskräfte, die 2015 zum Teil noch gesagt haben, oh, was soll ich denn jetzt damit, warum mache ich das, mittlerweile von sich aus sagen, die möchten das.
Absolut, also das zeigt auch, dass, wenn man es mal macht, dass man den Mehrwert dann doch am eigenen Leib spürt. Vielleicht ist dann ja oft die Ablehnung am Anfang deshalb da, weil man sich es gar nicht so vorstellen kann. Was passiert da eigentlich und was verändert sich dadurch für mich zum Positiven?
Absolut. Und was wir ja dann gemacht haben, ist, wir haben nicht, wie sind wir vorgegangen? Wir haben dann nicht gesagt, okay, jetzt überlegen wir als HR uns mal, was jetzt das Richtige fürs Unternehmen ist, sondern wir haben ein Kernteam gegründet aus verschiedenen Führungskräften, eben verschiedene Ebenen, verschiedene Standorte, ein bunter Mix sozusagen. Und die haben gemeinsam gesagt, wo wollen wir eigentlich hin? Also wenn wir jetzt nochmal mit unserer Kultur auf ein Next Level wollen, an unserer Kultur nochmal arbeiten wollen, die verbessern wollen, wo wollen wir hin? Und haben eine Mission ausgearbeitet. Mhm. Und diese Mission hat sehr stark die beiden Punkte Eigenverantwortung und Vertrauen hervorgebracht. Also dass wir eigentlich gerade in dieser New Normal-Zeit noch mehr Eigenverantwortung und Vertrauen brauchen, um als Unternehmen für die Zukunft wirklich gut aufgestellt zu sein. Und da sind wir ja dann auch mit euch in Kontakt gekommen, weil wir gesagt haben, wer kann eigentlich sowas umsetzen? Wer kann uns da extern begleiten? Ne? Wie machen wir das am besten? Wie gehen wir das an? Genau. Und da sind wir dann so mit euch dazu gekommen.
Also ich finde es total vorbildlich bei euch, das hast du ja schon gut geschildert, dass Kulturarbeit bei euch Chefsache ist und dass es auch Führungsarbeit ist, ne? Dass also die Führungskräfte erst vielleicht mit einer gewissen Skepsis und jetzt mit zunehmender auch Überzeugung selber als Trainer agieren und ihren Mitarbeitenden kulturelle Aspekte näher bringen. Wo würdest du sagen, ist dann eigentlich der Mehrwert von externer Unterstützung bei so einer Kulturreise, wenn man als Unternehmen sowas macht?
Genau, also bei uns tatsächlich sehr stark dann auch im konzeptionellen Begleiten. Also es ist ja nicht ganz so einfach zu sagen, oh, wir müssen unsere Kultur jetzt auf ein Next Level heben, hinsichtlich Vertrauen und Eigenverantwortung. Wir wollen mehr psychologische Sicherheit generieren. Wie machen wir das jetzt genau? Also da haben wir vielleicht erste Ideen, aber da wissen wir natürlich auch nicht alles und lassen uns immer sehr gern von externen inspirieren und konzeptionell begleiten. Und da hatten wir ja auch wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Also ihr ja auch mit dem Kernteam gemeinsam, mit uns gemeinsam, wo wir überlegt haben, was macht denn jetzt eigentlich Sinn? Und dann kam von euch ja auch die Idee des neurowissenschaftlichen Ansatzes, was wir super gut fanden und passend, weil es tatsächlich nochmal eine andere Betrachtungsweise auch auf mich als Mensch ist und mein Verhalten und gerade wenn ich auf Vertrauen gucke, mir nochmal viel mehr und besser Erklärungen gibt, was läuft da eigentlich neuronal in mir gerade ab und in welchem neuronalen Zustand sollte eigentlich mein Gegenüber sein, damit wir überhaupt vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Genau, und das war für uns eben sehr, sehr bereichernd in dem Fall. Ne? Und ich glaube, wo wir dann wieder selbst tätig sind, und das haben wir dieses Mal ja auch so gemacht und auch sehr erfolgreich, ist, wenn es dann wirklich darum geht, diese Inhalte ins Unternehmen zu vermitteln. Also wir brauchen Externe, um dann die Train the Trainer zu machen, Neurowissenschaftler und so weiter, die sich damit einbringen. Das können wir nicht alles selbst stemmen. Aber wenn es dann darum geht, dass wirklich die Inhalte aus diesen Trainings, die unsere Kultur nachher gestalten sollen, übertragen werden, dann haben wir ja wieder mit Train the Trainern gearbeitet und diesmal für die oberste Führungsebene. Die haben ihre Leute, also ihre Führungskräfte geschult. Und dann haben wir für die Führungskräfte auf den unteren Ebenen aber auch nochmal eine Art Train the Trainer gemacht. Und die haben das in diesem Jahr mitgenommen in Teamworkshops und haben mit ihren Mitarbeitenden Workshops gemacht, wo es auch um die Kulturinhalte ging. Genau, und das, glaube ich, ist so dieses tolle Zusammenspiel, also irgendwie eine Co-Creation mit den Externen und ein erstes Vermitteln. Und dann ist es aber für uns ein Erfolgsmodell zu sagen, von intern für intern.
Also das war auch für mich so eins der Highlights, also der vielen Highlights in unserer Zusammenarbeit, nochmal mir klarzumachen, dass du Du kannst Modelle haben, es gibt neurowissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt Führungsansätze. Aber wenn du das einfach from the shelf, also vom Regal standardmäßig versuchst, irgendeinem Unternehmen zu vermitteln, dann fällt es nicht auf fruchtbaren Boden, sondern diese Übersetzungsleistung in die Sprache und in die spezifische Situation des Unternehmens, das ist eigentlich der absolute Erfolgshebel, ja? Dass man wirklich die Sprache benutzt, die in dem Unternehmen vorherrscht, Begriffe benutzt, die bekannt sind, dass man Beispiele benutzt, mit denen sich alle identifizieren können, dass man auch Anleihen an die Vergangenheit nimmt, die in der Unternehmensgeschichte ihren Ursprung haben, sodass es dann wirklich relevant und nachvollziehbar wird und in den Unternehmensalltag sich einfügt und einbettet. Und ich glaube, das macht euren Ansatz auch tatsächlich sehr besonders, weil es gibt überraschenderweise schon noch sehr, sehr viele Organisationen, wo man irgendwie meint, ja, also Führung und Kultur, da schaut man sich einfach auf Udemy oder so einen Kurs an oder besucht mal irgendeinen Kurs, wie das so allgemein geht und wo das aus meiner Sicht vollkommen unterschätzt wird, wie wichtig diese Sprache ist. Ich erinnere mich auch, als wir diese Mission, von der du gesagt hast, als die entwickelt wurde und dann so ein erster Vorschlag kam, wo dann auch eure Führungskräfte gesagt haben, hey, das klingt viel zu austauschbar, das ist so eine 0815-Sprache, das klingt zwar irgendwie geschliffen und alles ist korrekt, aber das sind gar nicht wir. Und wo sie dann sozusagen das nochmal in ihren Worten ausgedrückt haben. Und ich glaube, dadurch ist dann erst so diese richtige Kraft und die Power da auch reingekommen, die dann letztendlich den Unterschied macht und hoffentlich auch zu nachhaltigen Ergebnissen führt. Ne?
Ja, absolut.
Gab es denn schon Rückmeldungen aus diesen Teamworkshops? Hast du das Gefühl, dass das auch eine positive Wirkung entfaltet?
Ja, wir haben da sehr, sehr positive Rückmeldungen tatsächlich bekommen. Auch wieder spannend, natürlich wie immer, eigentlich hat kein Team Zeit dafür. Ne? Also ich weiß, ich war auch in einigen Trainings dabei für die Führungskräfte, die ja dann die Teamworkshops mit den Mitarbeitern machen sollten. Und da haben einige gesagt, boah, jetzt einen ganzen Tag und wie soll ich jetzt einen Teamworkshop machen und wir sind gerade so unter Strom. Und ja, das Argument ist, es klingt so blöd, aber dann ist es eigentlich gerade jetzt. Ne? Und gerade von den Führungskräften haben wir unglaublich positives Feedback bekommen, dass sie gesagt haben, wir sind so froh, dass wir uns diese Zeit genommen haben. Mhm. Und es hat uns als Team einfach nochmal anders zusammengeschweißt und hat jetzt die Zusammenarbeit im Team nochmal verbessert.
Umso mehr Respekt habe ich auch wirklich von dem Mut und dass sie sich dem stellen. Und was ich eben auch total spannend fand und was mir gerade in dem Projekt bei Swiss Life Deutschland auch nochmal bewusst geworden ist, alle reden von Agilität, von agiler Strategieumsetzung und dass eben gerade auch so Kulturarbeit, dass es da auch wichtig ist, dass man da iterativ vorgeht. Ne? Und man kann nicht sagen, ich mache jetzt ein Konzept und ich bin mir 100% sicher, das ziehen wir jetzt die nächsten 3 Jahre durch, weil genau so muss es sein, sondern man hat eigentlich immer einen Prototypen und sollte den auch vertesten. Das hatten wir ja bei euch auch mit dem interdisziplinären Kernteam, die das dann ja schon auch auf Mark und Bein mal getestet haben. Wie fühlt sich das eigentlich an? Aber ich glaube, man muss generell bei Kulturarbeit immer auch schauen, im Zeitablauf, was ändert sich im Umfeld? Wie ändern sich die Anforderungen auch junger Mitarbeitender? Was erwarten die von einem guten Unternehmen? Und dann entsprechend seine Kultur immer wieder auch überprüfen und zu überlegen, welcher Impuls ist jetzt letztendlich notwendig. Ne?
Absolut.
Ihr seid eine gute, erfolgreiche Arbeitgebermarke, auch bei jungen Leuten. Hast du denn das Gefühl, ist Kulturarbeit aus deiner Sicht auch aus Sicht der Personalstrategie wichtig, um dauerhaft da wettbewerbsfähig zu bleiben?
Definitiv, vielleicht noch ein Punkt zu dem, den ich anmerken möchte, zu dem davor, weil ich ja gesagt habe, oder du ja auch gesagt hast, das war ganz spannend, wie alle drüber diskutiert haben. Was ich total spannend fand in dieser Kulturentwicklung, wenn es Widerstand gab und Widerstand in Anführungsstrichen, dann bezog der sich darauf, wenn du dich erinnerst, wie wir ein Modell genannt haben. Mhm. Der Name passt irgendwie nicht zu uns. Mhm. Oder der bezog sich darauf, wie die Mission genau ausformuliert ist. Das passt nicht genau zu uns. Und das fand ich so unglaublich spannend, weil das ist für uns ja ein totales Qualitätsmerkmal. Es wird nicht darüber gesprochen, ob wir jetzt Kulturentwicklung machen. Es wird auch nicht darüber gesprochen oder in den Widerstand gegangen, dass wir in Trainings gehen, sondern da findet eine so starke Auseinandersetzung mit den Themen statt und mit unserer eigenen Sprache, dass deswegen Personen in den Widerstand gehen und sagen, das müssen wir anders formulieren, das passt sonst nicht.
Absolut. Also es wurde nicht diskutiert, machen wir es überhaupt, was ja tatsächlich auch in vielen Kontexten der Fall ist, dass man immer denkt, eigentlich bräuchten wir es, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ne? Und ich glaube, da hast du toll geschildert, dass gerade wenn es schwierig ist und die Hektik groß, dass dann Zeit zum Innehalten ist und dass das dann einfach langfristig eine riesige Kraft entfalten kann. Aber eigentlich zeigt das, dass ihr schon mittendrin seid und eben an der Kultur arbeitet. Also es geht nicht darum, machen wir überhaupt Kulturarbeit, sondern ihr seid schon in den Details und wirklich da, wie man es am wirkungsvollsten, am passgenauesten umsetzen kann.
Genau, und jeder setzt sich wirklich damit wirklich intensiv auseinander, ne? Was ja auch nicht Standard ist. Aber zu deiner Frage Arbeitgeberattraktivität, absolut. Also ich meine, das sagen ja auch alle aktuellen Studien, die ich so kenne jedenfalls, ne? Warum bleiben Menschen bei einem Unternehmen? Wegen der Kultur, wegen der Führung und wegen fairen Gehaltsstrukturen. Und das glauben wir eben auch. Also das ist ganz sicher etwas, gerade aktuell, wo die Wechselbereitschaft steigt im Fachkräftemangel, ist eine gute Kultur etwas, was wirklich auch gute Leute bindet, hoffentlich dazu bringt, überhaupt zu uns zu kommen. Wir haben viele offene Stellen, aber auch eben bindet. Ne? Und das, das ist sicher auch noch ein ganz wichtiger Faktor.
Und kannst du nochmal zusammenfassen, woran man aus deiner Sicht eine gute Kultur erkennt?
Das ist natürlich komplex und würde jeder wahrscheinlich anders beantworten. Ich finde, eine gute Kultur erkenne ich daran, also ich persönlich schon daran, dass ich in ein Unternehmen komme und mich dort wohlfühle, dass ich gesehen werde, dass ich gewertschätzt werde, mein Beitrag gesehen wird. Und Kultur insgesamt, wir machen ja sehr viel fürs Thema Kulturentwicklung und auch schon sehr lange. Und woran messen wir nachher, ob die Kultur sich wirklich gut entwickelt hat? Das machen wir insbesondere daran fest, dass Personen zu uns, die neu zu uns ins Unternehmen kommen, dass wir die fragen, wie ist das hier? Mhm. Und da kriegen wir ganz häufig die Rückmeldung, bei euch ist irgendwas besonders. Mhm. Das ist so schön, mit euch in Kontakt zu kommen. Und auch, also was da auch für spricht, ist zum Beispiel, dass wir unseren Recruiting-Funnel uns nochmal intensiv angeschaut haben. Und interessanterweise, sobald Personen mit uns im Erstgespräch waren, haben wir eine über 90-prozentige Annahmequote. Also die Menschen wollen dann auch zu uns, weil sie sagen, bei euch ist es ist so nett, mit euch in Kontakt zu kommen. Es ist so schön. Ich möchte bei euch arbeiten.
Das ist aber echt toll.
Ja, daran messen wir es. Also natürlich gucken wir uns auch Kununu an. Das spielen wir ja auch aktiv. Da sind wir auch sehr hoch geratet. Das sind so Punkte, wie wir es ein Stück weit messbar machen und natürlich unsere Mitarbeitenden Befragung.
Ja, aber ich glaube, das ist gerade in so einer Zeit, wo ja auch natürlich viele Leute im Homeoffice arbeiten und wo verteiltes Arbeiten immer üblicher wird, dass man so eine einzigartige Kultur hat, die die Menschen auch an euch bindet, weil sie sagen, das ist was Besonderes und ihr seid nicht austauschbar. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz großer Hebel, um gute Leute auch langfristig zu halten und deren Know-how zu halten, weil man ja sonst schon den Eindruck hat, also wenn ich irgendwo bei einem Unternehmen arbeite, was nicht so eine Kultur hat und bietet halt eine Dienstleistung und Prozesse an wie halt viele andere, dann ist es ja heutzutage nicht besonders schwer, von einem Arbeitgeber zum anderen zu switchen. Ne? Also ich bin dann immer noch in Teams unterwegs und habe einfach ein bisschen andere Gesichter, die ich dann sehe. Und das heißt, man muss sich ja heutzutage wirklich überlegen, was ist denn eigentlich so das Besondere, was die Leute bei einem hält und dass man so eine magnetische Wirkung auch entfalten kann? Und das finde ich toll, wie du es geschildert hast.
Absolut, ja. Und wir glauben auch an das vielleicht noch, wir glauben auch sehr an Wiederkehrer. Ich habe selbst im eigenen Team auch erlebt, ne? Dann möchte vielleicht jemand nochmal andere Erfahrungen sammeln, gerade wenn wenn er als Werkstudent schon bei uns war und dann geblieben ist. Und tatsächlich sagen viele danach, ach, ich möchte jetzt doch wieder zurück zu euch. Also ja, anscheinend haben wir eine besondere Kultur.
Ja, und auch das ist eigentlich, finde ich, aber eine super Einstellung von euch, ne? Ich hatte mich mal auch mit Joe Keser damals von Siemens unterhalten. Der hat gesagt, er findet eigentlich die Leute am tollsten, die mal bei Siemens waren, weggegangen sind und wieder zurückkommen, weil die kennen dann sowohl Siemens, aber die haben auch was von der großen, weiten Welt, also Thema Abenteuerreise, kennengelernt und neue Aspekte, die sie dann mit reinbringen können. Und es gibt aber auch Unternehmen, da sagt man, wenn einer einmal gekündigt hat, dann ist er so eher auf so einer roten Liste und dann sagt man, nee, den wollen wir nicht nochmal haben. Also von daher gefällt mir die Einstellung. Sandrina, sag mal, was war für dich denn persönlich auf der Kulturreise Höhepunkte? Was hat sie mit dir gemacht? Was hast du da insbesondere mitgenommen?
Also in den letzten Trainings zum neurowissenschaftlichen Ansatz, da erinnere ich mich ganz persönlich an eine Übung ganz stark, die hat mit mir ganz viel gemacht. Das war der Blind Walk, wo es ganz viel um Vertrauen geht, weil mir praktisch die Augen verbunden wurden. Es klingt so trivial, ja, mir wurden die Augen verbunden und mich hat jemand geführt, eine andere Person, kein enger Vertrauter, sondern eine andere Führungskraft eben, hat mich durch den Raum geführt. Und ich bin aus meinem Panikgefühl überhaupt nicht mehr rausgekommen. Und ich fand es so spannend zu erleben, was eigentlich gerade mit meinem Körper passiert, was da auch neuronal eigentlich gerade passiert und wie wenig ich das bewusst steuern kann. Obwohl ich weiß, dass mir ja nichts passieren wird. Also wir waren ja alle in einem Raum und wir sind da ein bisschen durchs Gebäude gelaufen, aber ich weiß ja auch, da wird mich jetzt keiner gegen eine Wand laufen lassen. Und trotzdem, dadurch, dass mir dieser Sinn gefehlt hat, hat mir völlig das Vertrauen zu anderen gefehlt. Und dass ich meinen Körper nicht kontrollieren konnte, das überhaupt zu verstehen, ich finde, das sagt uns ja ganz viel über Vertrauen und über körperliche Reaktionen aus und wie wenig wir das bewusst steuern können. Und das erstmal zu begreifen, das war auf jeden Fall eine Übung, wo ich ganz persönlich für mich nochmal einen ganz großen Schritt in der Entwicklung auch gegangen bin, die ganz viel, ja, die mich auch ganz viel zum Nachdenken im Nachhinein gebracht hat. So. Das war toll. Und ein weiterer Punkt war sicher, also auch bei uns war der Teamworkshop im Team ein großes Highlight. Jetzt habe ich ja nur Personalentwickler und Recruiter im Team. Das heißt, eigentlich würde man denken, die kennen doch alle Übungen schon. Kann man die überhaupt noch mit irgendwas begeistern? Ja.
Das stimmt, ja.
Und ja. Und aber tatsächlich, also wir haben dann eine Übung gemacht, wo es um Stärken jedes Einzelnen geht, also wo alle sich nochmal Feedback zu Stärken gegeben haben. Eigentlich auch nichts Überraschendes, das ist ja auch sehr klassisch in Teamentwicklung. Nichtsdestotrotz hatte das so einen tollen Effekt und hat das die Menschen so inspiriert und eine positive Atmosphäre geschaffen, dass wirklich alle mit einem Strahlen aus diesem Workshop rausgegangen sind und wir das jetzt natürlich auch nutzen, weil da wirklich nochmal einige Stärken gefallen sind, die uns im großen Team gar nicht so bekannt waren und das jetzt auch nutzen, um unsere Aufgabenstrukturen nochmal stärkenorientierter aufzustellen. Also uns da auch wirklich unsere Aufgaben dementsprechend zuzuordnen. Das war für mich persönlich echt nochmal ein totales Highlight.
Ja, super. Und ich meine, im Prinzip hast du, finde ich, die zwei großen Ziele von neurosozialer Führung gerade nochmal beschrieben, weil ich fest der Überzeugung bin, eigentlich haben Menschen zwei große Grundbedürfnisse im Arbeitskontext. A, sie wollen sich als wertgeschätzter Teil einer Gemeinschaft fühlen und da ist es wichtig, dass die anderen auch die Stärken sehen und man die Möglichkeit hat, auch im Arbeitsalltag, dass jeder mal sich profilieren oder bewähren oder das Gefühl haben kann, ich kann meine Stärken zum Wohl des Teams einsetzen. Jeder braucht da sicher eine andere Art von Wertschätzung. Ne? Manche sind so die Rampensäue, die finden das toll, wenn alle applaudieren. Andere wollen das eher im Stillen machen. Und das Zweite ist, Menschen brauchen Orientierung und Klarheit und Transparenz. Und das, finde ich, hast du super mit diesem Blind Walk geschildert. Weil ich sage immer, es kann in Unternehmen den Mitarbeitenden so gehen, wenn die Strategie nicht klar ist, wenn ihnen nicht klar ist, was ist ihre Rolle, woran werden sie gemessen, dann tappen die im Dunkeln. Und dann geht es denen nämlich emotional genauso wie dir, wenn du nichts siehst, die sehen irgendwie gar nicht, wo geht's eigentlich hin. Das zu spüren, auch wenn du sagst, das war für dich auch nochmal eine Erkenntnis, dass sozusagen diese Gedanken- und Sprachebene und die Kultur auch eben wirklich mit diesem Neuronalen so vernetzt ist, das finde ich hochgradig spannend. Und letztendlich glaube ich, ob ein Unternehmen stark ist oder nicht und erfolgreich ist oder nicht, das hängt ja davon ab, ob möglichst viele Leute geistig und körperlich einfach in einem guten, leistungsstarken Zustand sind, ne? Und nicht frustriert und irgendwie demotiviert, ne? Ja, Sandrina, vielen, vielen Dank, dass du ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Was glaubst du denn, wenn es um Kulturarbeit geht und Personalentwicklung so in den nächsten Jahren die großen Herausforderungen und Themen sind?
Also ich glaube in jedem Fall, was wir schon gesagt haben, das große Thema Bindung, das wird nochmal, oder Fachkräftemangel und sicher auch nochmal das große Thema Entwicklung, also was ja auch in den Fachkräftemangel mit reinspielt, aber auch in Automatisierung mit reinspielt. Ne? Ich glaube, das sind so ganz sicher große Themen, KI, wie hängt das dann zusammen, wie kann man das noch nutzen, besser nutzen, werden sicher große Themen sein. Und ich glaube weiterhin, dafür braucht es eine gute Kultur. Und mit einer guten Kultur, wenn du die hast, dann kriegst du fast alle Herausforderungen auch gut gelöst.
Also das heißt, dir wird es nicht langweilig werden und es sind spannende Themen, die auf dich warten. Was wäre denn so dein Tipp an jemand, der sich überlegt, so einen Kulturprozess zu starten? Ne? Also es gibt ja wirklich viele Unternehmen und glaube ich gerade viele Menschen auch in deiner Position, die irgendwie das Gefühl haben, wir sollten mal über Kultur reden, uns da weiterentwickeln, das irgendwie greifbar machen. Was wäre so ein erster Zupack für solche Leute? Wie könnten die das angehen?
Also unsere Erfolgsfaktoren war auf jeden Fall, dass das Top-Management stark dahinter stand. Das ist aber ja leider nicht immer so. Tatsächlich, wenn dem so ist, dann auf jeden Fall loslegen. Wichtig finde ich Co-Creation mit Führungskräften gemeinsam und am besten mit dem Top-Management, dass es wirklich mit, also dass die mit eingebunden sind, mit dran arbeiten. Und ja, dann tatsächlich, selbst wenn das Top-Management nicht dahinter steht, glaube ich ja, dann geht es vielleicht nicht ganz so schnell, aber Kulturentwicklung lohnt sich immer und macht immer Sinn. Das heißt, sich Verbündete suchen und dann sonst aus der Mitte starten, ne? Aber auf jeden Fall machen.
Ich frage ja zum Schluss meine Podcast-Gäste immer noch, was so ein Rat ist, den sie Menschen geben wollen, die, ja, die sich für Führung interessieren und auch eine Karriere als eine Führungsrolle anstreben. Gibt es da vielleicht auch in Verbindung mit Kulturarbeit oder losgelöst davon so eine wesentliche Einsicht, die dich auch in deiner Führungsrolle und deiner Führungsarbeit geprägt hat?
Also zum einen als Personalentwicklerin wahrscheinlich nicht überraschend, ich habe es ja eingangs schon gesagt, nicht aufhören, sich selbst weiterzuentwickeln. Also ich finde, gute Führungskräfte müssen dann intrinsische Motivation haben, sich immer wieder weiterzuentwickeln, sich Feedback einzuholen, sich selbst in Frage zu stellen, selbst zu reflektieren, genau, auf ihr Verhalten zu schauen. Das ist so ein Punkt. Und der andere ist tatsächlich authentisch bleiben. ich glaube, das war für mich einer der wichtigsten Ratschläge, als ich in die Führung gegangen bin. Bleib, wie du bist. Es erwartet keiner was anderes von dir. Du hast es vorher so gemacht, deswegen bist du da hingekommen. Also bleib einfach, wie du bist. Das ist am einfachsten, ja.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, Sandrina. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und viel Erfolg.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
Danke.